und ich sehe eine Crowd an jungen Leuten in meinem Alter, die das gerade übelst feiern und das ist so der Moment ihres Lebens und ich stehe da und ich hatte was damit zu tun. Ich hatte was damit zu tun. Und es war so, wow, what the fuck, so weißt du? Und da kam dann, okay, ich will in dieses Business rein. Wir haben das Ding so schnell geschnitten und veröffentlicht. Du verstehst nicht. Wir waren einfach wie Maschinen und ich war so stolz, Alter. Ich dachte mir so, ja, Mann. Und dann wusste ich, nichts ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Es gibt immer einen Weg. Mhm. Es gibt immer einen Weg. Entweder du findest ihn oder du findest ihn nicht. Aber es gibt immer einen Weg. Was der mir da beigebracht hat, also wie der mich immer fertig gemacht hat, gedisst hat, geärgert hat und so weiter und so fort, hat mich tough gemacht. Es hat mich tough gemacht. Es hat mich richtig, richtig tough gemacht. Sonst wär ich nicht, wo ich bin in der Branche als Frau mit meiner Hautfarbe. Ich wäre nicht, wo ich bin, wenn dieser Typ mich nicht einfach richtig hart im Leben gemacht hätte.
Thema Takt. Der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
Dev Karl ist zu Gast in dieser Folge Thema Takt, der Podcast für die Musikbusiness-Karriere. Steph kennt ihr vor allem vor der Kamera. Sie hat sehr, sehr viele Leute interviewt, vor allem US-Artists, The Game, Lil Yachty, Denzel Curry, die Liste ist lang. Aber ihr wusstet vielleicht nicht, dass sie auch hinter den Kulissen aktiv ist im Musikbusiness und das schon länger. Aber wer ist die Person hinter dem Mikrofon überhaupt? In dieser Folge sprechen wir über Stephs Weg in die Musikindustrie, über Streetlife, Universal Music, 16 Bars. Wir reden über ihren familiären Background und wie der sie krass geprägt hat. Und natürlich über die Interviews, die eigentlich unmöglich gewesen wären und wie sie die vorbereitet hat. In der nächsten Folge erzählt Steph, warum sie 16 Bars verlassen hat, wie sie ihre eigene Plattform Hey Steph gegründet hat und dass sie ihr eigenes Label bald starten wird. Folgt dem Thematakt-Podcast, um auch die kommende Folge zu hören. Und lasst eine Bewertung auf Spotify. Einfach Thematakt auf Spotify suchen, die drei Punkte klicken und auf Show bewerten. Und diese Folge könnt ihr hören und sehen, auf Spotify und YouTube zumindest. Unser Gespräch startet gleich sehr direkt. Wir reden über gute Laune-Songs. Für Steph ist der perfekte Song September von Earth, Wind & Fire. Mein Name ist Tobias Wilinski. Viel Spaß beim Hören und Sehen.
Ich weiß nicht, was die da in diesem... was da im Wasser war, dort in dieser Zeit oder vor allen Dingen in dieser Session, wo das aufgenommen wurde. Aber ich schwöre dir, alles sitzt so. Wenn die Trompeten reinkommen, die Vocals, also es ist so, es ist einfach wie ein herzhaftes, gesundes, leckeres Essen von Mama. So, wenn ich das esse, ist es so, aber so, weißt du, so wie Mama kocht, ist so, also für dich, weil du es ja nicht anders kennst, so perfect. Das ist für mich ein perfect Song. So, es gibt keine Stelle, die langweilig ist. Ich weiß gar nicht, wie lang ist der so? 4 Minuten oder so?
Ich hätte gedacht, länger wahrscheinlich, oder?
Vielleicht, genau, könnte auch länger
vielleicht
sein.
Vielleicht gibt es so eine Radioversion.
Stimmt, wahrscheinlich. Aber so, das ist in meiner Meinung, also, das ist wirklich der perfekteste Song, den ich jemals in meinem Leben gehört habe. Von Anfang bis Ende. Kann mir kein Mensch irgendwas sagen. Deswegen läuft der so krass. Deswegen ist er auf jeder Party irgendwann kommt diese so. Ne, so, und jeder freut sich, so egal wie alt, so wenn September läuft. Magst du September nicht? Du kannst jetzt sagen, ich sehe es in deinen Augen.
Ich weiß gar nicht genau, wie er klingt. Also ich werde ihn 100% kennen und ich weiß auch, dass ich die Band kenne, aber singen.
So, do you remember?
Ah, okay, ja, klar. Ich glaube, der ist auch in meiner guten Laune-Playlist. Ja, glaube ich schon.
Has to be.
Das stimmt schon. Ja, also so Soul-Musik funktioniert dann auch, finde ich, also wenn man es da einordnet, ist auch mit, finde ich, die langlebigste gute Laune, die halt so ein bisschen... Also das dann finde ich nicht in your face, weil das ist so ein bisschen laid back, dass du halt nicht das Gefühl hast, der will dir jetzt so, also auch gerade die neuere, so 2010er, wenn die Bässe so krass stampfen, das ist dann auch eigentlich gute Laune, aber das ist halt einfach so anstrengend auf Dauer, gerade wenn du so im Auto sitzt und die dich dann so zubassen und da ist andere Musik, die halt ein bisschen zurückgelehnt, also Black Eyed Peas zum Beispiel, auch gute Laune Musik und I Got a Feeling kann man auch gut, aber ist dann schon vielleicht... kann ich das jetzt nicht so oft hören, sondern eher dann schon Party-Modus, aber jetzt nicht zu, ich möchte eigentlich nur mich ein bisschen besser fühlen, weil der Tag war kacke, weißt du?
Aber Elefunk schon ein Classical, like,
da, waren ja
da ist kein Miss drauf. Ja, stimmt, aber da ist wirklich so kein, ich glaube, auf dem Album ist kein Miss, also kein Skip drinne. Ist auch ein nicht so langes Album. Elefunk schon krass, Mann. Eigentlich Black Eyed Peas übelst krass, aber Will I Am ein bisschen weird.
Hast du in echt oder...
Nein, so Interviews und so irgendwie, weiß nicht, der hat so strange Michael Jackson Stories und so strange irgendwie auch ganz interessant, was heißt strange, einfach polarisierende Ansichten zu bestimmten musikinternen Sachen und so, aber der ist eigentlich schon, also diese Gruppe war eigentlich voll krass. So, aber von den anderen zwei habe ich nie wieder irgendwas gehört und nur Fergie und Will.i.am sehe ich halt noch so ein bisschen.
Ja, wie heißen die anderen beiden überhaupt?
Ich weiß es nicht, aber ich weiß ganz genau, wie die aussehen.
Ja, ja, klar.
Der eine hatte so lange Haare, ne? Und der war so Indigenous oder Native American und oder man dachte es zumindest. Also ich dachte es immer. Und dann der andere weiß ich gar nicht, wie der hieß, aber egal.
Krass, schmales Gesicht auf jeden Fall. Ja, herzlich willkommen, Steph.
Yay! Hi! Dankeschön, dass ich hier sein darf.
So euphorisch hat sich noch nie jemand gefreut, hier zu sein. Das freut
warum?
Mich.
Hier ist voll nett.
Ja, also du bist auch das erste Mal auf dem Sofa im Wohnzimmer, weil ich mitfilme und dass es ein bisschen schicker aussieht. Die anderen mussten immer ins Schlafzimmer / mein Büro.
Okay.
Aber da ist der Sound auch gut. Also Leute, ne, es ist ja wie so ein riesiger Kleiderschrank. Wir haben so einen offenen Kleiderschrank, da sind halt sehr viele Kleidungsstücke. Das ist gut, um den. Genau, und hier ist halt viel Fenster. Deswegen halt es hier so ein bisschen. Ich hoffe, dass es aber trotzdem der Sound sehr gut ist. Aber wie gesagt, du bist auf jeden Fall besser drauf als alle anderen bis jetzt.
Wow, special day.
Ja.
Queen Steph.
So ist es. Du bist in Nairobi geboren.
Genau.
Hörst aber auch super viel US-Rap oder beschäftigst dich damit auch schon lange. Und mich hat interessiert, weil du in Interviews jetzt nicht so super viel über Nairobi gesprochen hast. Wo fühlst du dich verbunden damit? Mit Kenia oder mit den USA?
Okay, also ganz kurzer Kontext. Ich glaube, wenn man in Nairobi gibt es auch eine Rap-Szene. Mhm. Und es gibt auch kenianischen Rap. Aber es kennt kein Schwein. Darüber kann ich mit niemandem reden. Und das Erste, was ich an Rap gehört habe, war nicht Ami-Rap, sondern war kenianischer Rap. Shoutout an Issa, ein kenianischer Rapper, der leider verstorben ist. Es war unser Tupac, der wurde auch erschossen. Hm. Und das sind die ersten, also es gab Issa, Nameless und Ogopa DJs. Und die haben Rap gemacht in dem amerikanischen so Stil, aber schon sehr kenianisch. Und das ist mein Einstieg in Rap. Aber Kenia ist ja war eine britische Kolonie und super viel, was da kulturell stattfindet, ist aus den Staaten oder aus Großbritannien. Wir sind heute reingekommen, ich meinte so, ja, ich trinke halt meinen Earl Grey und bla, ey, das ist einfach Leftovers aus der Kolonialzeit. Ich trinke ernsthaft Earl Grey mit Hafermilch und bisschen Zucker. Also so, es gibt so voll viele Sachen, die Kenia beeinflussen, auch viel indische Kultur zum Beispiel. Weil es sehr viele indische Gastarbeiter gab in Kenia. Und dadurch habe ich so teilweise mit super amerikanischen kulturellen Touchpoints gehabt. Dann gab es eine American, also zwei große American High Schools in Kenia. Also in Nairobi selber gibt es unheimlich viele Botschaften. Da ist das zweite UN-Hauptquartier. Das erste ist in New York und das zweitgrößte ist in Nairobi. Das heißt, du hast super viele Leute aus dem Ausland, super viele internationale Leute und sehr, sehr viele internationale Schulen. Und wenn du dann dein Umfeld viel Menschen aus Amerika sind, wenn du dann auch selber mit dieser Kultur und Musik diese Touchpoints hast, dann fängt es da an. Und dann hat sich's in Deutschland, also ich bin mit 13 nach Deutschland gezogen, hat sich's dann übertragen, weil ich habe in Süddeutschland gelebt, in Ludwigshafen, und wo Apache herkommt und Hood Black und noch ein paar andere Legendary People, Daniela Katzenberger und so.
Das zweite biete ich ein bisschen.
Ja, ey, Ludwigshafen schon. Also, ich versuche für Ludwigshafen zu representen, aber es ist schwer, weil die Stadt ist mega hässlich, okay. Aber genau, und das Ding ist, als ich dann hergekommen bin, waren noch super viele Amis da, weil da gibt es ja Ami-Baracken. Mhm. Die sind ja jetzt noch nicht so lange weg für die Leute, die jetzt erst geboren wurden, so 2000, keine Ahnung, wann geboren wurden, die werden das natürlich nicht mehr wissen. Aber so Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen, Kaiserslautern, Karlsruhe waren riesige Army-Bases von den Amerikanern. Und da war überall Rap-Musik, Rap-Clubs, Leute, die das so, also das ist so, die Touchpoints mit der amerikanischen Kultur und Musik waren so überwiegend in meinem Leben, obwohl ich dann nicht groß geworden bin. Mhm. Aber eigentlich, mein Ursprung, meine Liebe zu Rap kommt aus dem kenianischen Rap.
Okay, auf Kiswahili oder wie haben die gerappt?
Ja, genau. Ja, tatsächlich, ja. Die haben auf Swahili gerappt mit super vielen englischen Worten. Also man sagt, Kenia hat das hässlichste Swahili, weil für die Leute, die es nicht wissen, in Ostafrika sprechen super viele Länder Swahili. Aber die haben natürlich alle untereinander andere Arten, wie sie das sprechen. Also zum Beispiel Tansania hat ein richtig sauberes, klares, liebes Swahili, während Kenia halt einfach das Asozialste hat. So, wir reden einfach nur asozial im Vergleich zu denen, und was ich auch liebe an meinem Land. Aber eigentlich ist Swahili ja eine erfundene Sprache. Also das gab es ja nicht. Deswegen ist es super einfach zu lernen. Für die Leute, die schnell eine Sprache lernen wollen, lernt Swahili.
Ich habe ja auch ein Semester Afrika-Wissenschaft gemacht. Da habe ich das zwar nicht gewählt, sondern Hausa. Aber
warum? Aber kennst du nicht?
Ich wollte so ein bisschen, weil die meisten haben Swahili genommen, und ich wollte das so ein bisschen anders sein, weißt du? Weil wir waren irgendwie 7 Leute, die Hausa gemacht haben, und irgendwie 40, die Swahili. Außerdem, weil war auch gesagt wurde, Swahili ist ein bisschen einfacher. Und ich dachte so, ich mache Hausa plus Nigeria. Also weil Hausa auch in Nigeria. Und ich finde Nigeria irgendwie als ein Land, wo ich ein bisschen mehr mit anfangen kann, so Megalo zumindest, ne? Also ich brauchte irgendwie so eine gewisse Connection. Ich dachte, dass, weil es da ja auch so eine große Filmszene gibt, dass ich mir darüber dann vielleicht auch gut drauf schaffen kann.
Nollywood.
Nollywood, ne? Exakt. Ja, aber das war, also weil ich habe Englisch und Französisch viel so gelernt, nachdem ich dann ein bisschen konnte, dass ich viel Serien geguckt habe und so. Und ich dachte, so cheat ich mich da rein. Hat gar nicht geklappt, und ich habe auch gelernt, dass es halt...
Wie fandst du die Nollywood-Produktion?
Ich habe da...
Übelst witzig auch ein bisschen, oder? Sei ehrlich.
Also es sah schon sehr, sehr trashig aus, und es war halt nicht untertitelt, und ich habe natürlich so gar kein Wort verstanden, weil ich in den Tagen, in den Stunden, die ich da gehockt habe, halt wirklich gar nichts gelernt habe, außer vielleicht mal Tisch oder so.
Ja. Aber naja. Ja, okay. Aber Swahili kannst du super easy lernen. Also Swahili ist ja eine Mischung aus Deutsch, Englisch, also zum Beispiel Schule heißt auf Swahili Schule, aber ist auch SCH geschrieben. Also es sind so Deutsch, Englisch, Holländisch, just mixed together. Irgendjemand hat diese Sprache faktisch erfunden und so erfunden, dass man sie schnell lernen kann. Von daher, aber Hausa auch Flex. I don't wanna.
Ich habe niemanden getroffen, der spricht, das war so ein bisschen. Also alle dann so, ja, cool, aber Yoruba, aber.
Ja, okay.
Deswegen konnte ich dann niemanden mit beeindrucken, und ich dachte, jetzt kann ich es mal vielleicht. Also die eine oder andere Person, die es hört, ist jetzt wahrscheinlich sehr beeindruckt, dass ich das ein Semester geschafft habe.
Aber ich habe deine Frage gar nicht beantwortet, war? Weil ich glaube, kulturell, wo ich mich mehr verankert fühle, ist auf jeden Fall im Ami-Rap so. Black Culture, so US-Culture. Ich glaube, da fühle ich mich von sehr repräsentiert. Auch wenn ich da zum Glück nicht lebe. Und ja, also die Kultur, Black Culture generell ist so, das ist irgendwie meine Kultur, glaube ich.
Gut, aber die gibt es eigentlich nur in den USA, ne? Also
nee, die ist auch vermischt. Es gibt auch super viel so das vom afrikanischen Kontinent rüber schwappt. Nigerian Culture mischt sich mit rein. Du merkst ja auch, die Amis embracen immer mehr dieses, oh, we're actually African, so, ne? Also es vermischt sich super viel, auch diese UK, Brit, aber so alles in allem Black Culture. So, das ist, glaube ich, wo ich sagen kann, also es gibt bestimmte Sachen in der UK, US, irgendwo in Kenia, kind of the same Mindset, Sound, Ideologie. Also es ist so verbunden mittlerweile. Also die Leute in Kenia sind auf TikTok und diskutieren über Lil Baby. So. Weißt du, was ich meine? Das ist so diese Rap-Kultur, Black Culture, das ist, wo ich mich verankere. Wenn das Sinn macht. Ich weiß nicht, vielleicht für ein paar Leute wird es wahrscheinlich keinen Sinn machen, aber für mich macht es Sinn.
Und dann sagst du auch, als du dann hergezogen bist, eben nach Ludwigshafen, dass vor allem der Winter kacke war für dich, weil halt die Sonne eben nicht mehr so am Start war wie vorher. Aber wie war es denn persönlich auch? Ich meine, du warst ja dann schon 13 und hast auf einmal so, hier sind jetzt neue Freunde und deine Alten siehst jetzt erstmal nicht mehr und sowas. Wie war das denn für dich?
Schrecklich. Ich weiß auch gar nicht, was meine Eltern sich dabei gedacht haben. Es war einfach eine Katastrophe. Ich bin in den Sommerferien öfter nach Deutschland gekommen.
Okay.
Und das heißt, ich war auch auf einer deutschen Schule. Weil ganz oft wird die Frage gestellt, warum sprichst
du... Aber in Kenia.
In Kenia halt, ja. Warum sprichst du so gut Deutsch, ne? Aber das werde ich so oft gefragt, wenn ich sage, ich bin in Nairobi geboren. Aber im Endeffekt, also als ich hergezogen bin, meine Eltern waren so ein bisschen so, Überraschung, du lebst jetzt hier einfach und that's it. So, du kannst einen Brief schreiben an deine Klasse und dich verabschieden, aber du siehst die Menschen nie wieder fürs Erste. So, also basically natürlich nie wieder, weil die waren ja auch in der deutschen Schule und man hat die schon im Leben dann wieder gesehen und ist in Kontakt geblieben. Aber es war eine absolute Katastrophe. Also das erste Jahr in einer richtigen deutschen Schule, Geschwister-Scholl-Gymnasium in Ludwigshafen, wir waren drei schwarze Menschen in einer Schule mit 1000 irgendwas Kindern, A-Klasse, B-Klasse, C-Klasse, D-Klasse, E-Klasse, randvoll mit 30 Personen immer. Und ich kannte das nicht. Ich bin aus einer Schulklasse gekommen, wo höchstens 15 Leute waren, 20 Leute max, so, ne? Und das war wirklich ganz, ganz schlimm. Ich habe super viele rassistische Erfahrungen gemacht, super viel Zeit. Also ich habe echt in einem Jahr einfach funktionieren lernen müssen. Wie lernt man in einer Klasse, wo 30 Leute sind? Das ist halt voll schwer. So, kein Schwein interessiert sich für dich, wenn du auf einmal in Französisch scheiße bist. So. Also es ist so, es war ein wirklich, wirklich harter Start. Und aber nach einem Jahr, also auch natürlich wettertechnisch, ne? Jetzt erst würde ich behaupten, dass ich so ein bisschen europäischeres Gefühl für Temperaturen habe. So, ne? Also mein erster Winter, 3-4 Stunden Sonne, also ihr könnt euch das Level an Depressionen gar nicht vorstellen. Also das ist so voll verrückt, das ist voll so, ich weiß nicht, du wirst irgendwo rausgerissen, irgendwo reingeworfen, was total das Gegenteil ist von deinem Leben. Und dann ist es so, funktioniert. Aber ich habe funktioniert und ich habe es geschafft. Und ich glaube, unter anderem wegen Musik. Weil ich habe so viel Sachen gerippt auf LimeWire. Ich habe so viel Musik geklaut. So, Musik, Filme. Also ich glaube, nur das ist das, was mich so gehalten hat. Und das war auch das, wo ich Anklang gefunden habe dann in meiner Schule. Weil es gab so eine Gruppe an Menschen, die Rap gehört haben. Deutschrap, to be fair. Aber trotzdem, Hip-Hop war Hip-Hop. Und die waren so voll die Außenseiter-Gruppierung. Und mit denen habe ich mich dann so zusammengetan. Und wir waren dann so die lame Hip-Hopper, weil früher war Hip-Hop lame, so okay. Für Leute, ne? Erinnerst du dich daran? Du bist ja auch in meinem Alter.
Also bei mir war halt so die Bushido-Phase, ne? Da musste man halt Gangster sein, wenn Hip-Hop irgendwie, ne? Alpha Industries und so, das war so das Ding. Und wenn du selbst gerappt hast, dann musstest du irgendwie auch so hart sein. Also wenn du gesagt hast, ich rappe oder du hättest es gesagt. Gibt's
Songs von dir?
Tatsächlich, aber das kam erst viel später, also viel, viel später, als ich dann Zivi in Frankreich gemacht habe. Da habe ich dann gedacht, oh, war auch sehr langweilig und dann habe ich dann über die Zeit da gerappt, ja.
Krass.
Gibt Songs von dir, habe ich aber aufgeschrieben, weil du hast produziert, wenn wir schon dabei sind. Hast du auch gerappt?
Na, besoffen auf jeden Fall, aber ich glaube, wir alle schon. So diese besoffenen Freestyle-Partyabende, wo dann jeder auf einmal irgendwas aufnimmt. Das ist auf jeden Fall schon passiert, aber nee, also.
Nichts aufgenommen.
Doch, aufgenommen, aber niemals ernsthaft. Und produktionstechnisch, das ist ja so meine Anfänge gewesen. Also ich kann dir sagen, meine Beats waren mediocre to ass. Also grauenvoll. Danke Gott, dass ich das einfach erkennen konnte, dass das keinen Sinn macht. Die waren so, das war auch genau die Zeit, als Dubstep und Rap so zueinander gefunden hatte. So Skrillex, was auch immer. Also es war eine absolute Katastrophe. Ich weiß noch, ich hatte Ableton 8. Und so kleine Yamaha HS5er und habe einfach so als Student gekifft und habe mir sogar eine MPC gekauft. Sinnlos. Ich habe die gekauft, dachte übelst flex. Auf einmal merke ich, das hat was, du musst da Disketten reinmachen, was für ein Schrott. Also Shoutout MPCs natürlich. Aber ja, das, danke Gott, ey, es ist eine Macht zu erkennen, was man nicht sonderlich gut kann und dann das einfach zu akzeptieren.
Aber wie hat jetzt LimeWire zu deinem besseren Leben geführt? Weil du die Musik hattest und dann mit den Leuten connecten konntest?
Ich habe einfach super viel Musik mir runtergeladen und konnte damit connecten, aber auch, man hat so auf MSN auch mit Leuten dann so schreiben können und so. Ich war der Plug, so, du wolltest gute Musik, du wolltest die Musik auf dein Handy laden, yo, I got you, so, ich war so.
Mach Bluetooth an.
Weißt du? So, ne? Und ich hatte auch zum Glück, danke meiner Mutter, ich hatte einen guten Flatrate-Vertrag. Ich war einer der anfänglichen Leute mit Flat an der Schule, war auch krass. Also, früher war das nicht so, dass du eine Flatrate hattest auf dem Handy.
Ja, ich.
Da hat man immer gefragt, hast du Flat, wenn du irgendjemanden anrufen musst? Oh Gott, ich höre mich an wie ein Dinosaurier. Aber das war schon so, ich war schon der Plug so und ich hatte echt immer guten Taste. Ich hatte immer guten Taste. Ich habe super früh vor allen Dingen so Crunk-Musik, solche Sachen, also ne, so Crunk, boah, eine Zeit lang war Crunk so krass hart und ich hatte das alles, konnte es die ganze Zeit hören.
Was gab's denn außer Lil Jon?
Ying Yang Twins waren richtig big.
Ja, Lil David John, Banner.
David Banner. Dann, wer war noch? Dieser White Dude, nicht Pitbull, Bubba Sparxxx.
Ah.
Bubba Sparxxx hat auch Crunk gemacht. so halt irgendwie, das war so.
Das war auch meine LimeWire-Zeit tatsächlich. Sein zweites Album oder so habe ich auch darüber. Es war aber auch ein Hustle, fand ich. Also man musste ja jeden einzelnen Song darunter laden. Also ich habe es zumindest nicht anders gecheckt. Und irgendwann habe ich dann Seiten gefunden, wo man das ganze Album mit einem Klick runterladen konnte. Und das war dann so, okay, zum Glück. Weil ich habe dann irgendwie die Tracklist bei Amazon gesucht und dann jeden Song irgendwie so, okay, jetzt habe ich das Album zusammen. Und so. Und dann fehlte noch ein Song oder irgendwie.
Ja, aber scheiß auf den einen Song. Ich glaube aber, LimeWire war eigentlich auch so, man hatte so viele Viren auf dem Computer danach immer. Ich hatte so viele Viren aus Versehen runter. Also es war eine Katastrophe eigentlich. Aber thank God für technological Fortschritt.
Ja, schön, dass es Spotify und Co. gibt.
Ja.
Wie viele Geschwister hast du? Kannst du das sagen? Du hast gesagt, du hast extrem viele.
Also, okay, guck mal. Ich erkläre das jetzt einmal.
Einmal und nie wieder.
Einmal und nie wieder, ja. Weil es einfach ein bisschen kompliziert ist. Ich habe einen älteren Bruder. Wir teilen uns die gleichen Eltern.
Mhm.
Ich habe von meinem leiblichen Vater, der hat nochmal eine kenianische Frau geheiratet und mit ihr einen Sohn gezeugt. Der ist relativ jung, der ist noch Teenager.
Mhm.
Und meine Mutter hat neu geheiratet, also ihr zweites Mal geheiratet, einen Mann, der selber 3 Kinder aus 3 verschiedenen Ehen hatte.
Nicht schlecht.
Bei uns ist an Weihnachten Vereinte Nationen, Alter. Weil es wirklich, du siehst, wenn wir gemeinsam Familienurlaub machen, die Leute bleiben stehen und verstehen die Konstellation nicht. Die peilen es nicht. Eine blond, dann eine große schwarze Frau mit einem weißen Baby auf dem Arm, dann einer ist halb Brasilianer. Also du bist einfach nur so, was? Das macht keinen Sinn. Das macht alles keinen Sinn. Aber es ist irgendwie geil.
Ja.
Ja, und dann wie jetzt meine Neffen, auch total interessant. Die einen halb Guatemala, der andere halb, also es ist, also diese ganze, meine Familienkonstellation ist einfach die mieseste Patchwork-Familie der Welt, aber sie ist gar nicht, ich liebe meine Familie. Und es funktioniert. Also,
und ihr macht noch Urlaub zusammen?
Ja, wir haben ganz lange immer, einmal im Jahr sind wir in Familienurlaub geflogen. Und jetzt aber mit Enkeln, also nicht Neffen, wird es einfach immer komplizierter, das zu koordinieren. Mittlerweile die einen da lassen sich scheiden, die anderen da irgendwie wieder neu. Also es ist so ein bisschen, hat sich so ein bisschen verkompliziert als Gruppe zu verreisen. Aber ich glaube, das ist doch normal, weil die Familie wächst, es werden immer mehr Leute. Aber eigentlich alle 2 Jahre passiert das schon.
Okay.
So, ja.
Dein älterer Bruder hat dir das Leben zur Hölle gemacht.
Ja.
Was hat der Fiesling gemacht?
Erstmal würde ich gerne sagen, mein älterer Bruder ist der netteste Mensch der Welt mittlerweile. Mm. Aber früher, dadurch, dass meine Eltern sich haben scheiden lassen, I think he was very troubled. Also und er und ich haben uns geprügelt. Also er hat mich eher wie einen kleinen Bruder behandelt, als wie eine kleine Schwester. Und das hat dann dazu geführt, dass wir halt mies Schlägerei hatten. Ich habe immer seine CDs geklaut. Dann hat er mich über den Balkon gehangen, also so die Klassiker.
Welche Stockwerke habt ihr gewohnt?
Wir hatten ein Haus und es war sozusagen von so First Floor.
Okay.
First Floor. Ja, ist ja nicht schlimm, wenn die Kopfüber runterfällt und so. Was hat denn noch alles gemacht? Mich in eine Mülltonne getan. Also so Sachen. Aber ich bin sehr dankbar dafür. Das hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sage. Ich bin so dankbar dafür, weil meine Familie, wir roasten einander auch, okay? Das ist wie so ein Wettsport, ja, dieses so, man muss ganz schnell sein und das ist so am Tisch, da sind Swahili-Worte drin, englische Worte drin, deutsche Worte drin und jeder flamet jemand an, also jeder macht, also es ist wie so ein Sport, es ist wie Rap, jeder macht sich so gegenseitig so da einen Spruch, so, es ist so, es ist wie so eine Arena, okay, und dieses, was der mir da beigebracht hat, also wie der mich immer fertig gemacht hat, gedisst hat, geärgert hat und so weiter und so fort, hat mich tough gemacht. Es hat mich tough gemacht. Es hat mich richtig, richtig tough gemacht. Sonst wär ich nicht, wo ich bin in der Branche als Frau mit meiner Hautfarbe. Ich wäre nicht, wo ich bin, wenn dieser Typ mich nicht einfach richtig hart im Leben gemacht hätte.
Mhm.
Also so. Und ich muss sagen, ich hatte ganz, ganz schlimme Erfahrung vor 3 Jahren ungefähr oder 2,5 Jahren. Mich hat ein AfD-Politiker angegriffen. Und ey, ohne meinen älteren Bruder, weil du musst halt auch kämpfen lernen, wenn es körperliche Unterschiede gibt, ne? Dein älterer Bruder ist natürlich dir körperlich überlegen. Du musst einfach anders, also du musst so, also nichts kann mich erschüttern mehr. Irgendwie dank ihm. sich auch voll verändert. Er ist der netteste Mensch der Welt. Und wir sind wirklich beste Freunde und es ist alles okay. Aber es gab eine Zeit, da war der richtig verrückt einfach. So. Aber das weiß er auch selber. Ja.
Okay. Na, aber es ist doch schön, dass du dann was Gutes rausziehen konntest und die, die Roast-Geschichten sind auch schon.
Du hast keine Geschwister, ne?
Ich habe Geschwister.
Du hast Geschwister, okay. Aber du bist der Jüngste, wa?
Wirklich wie ein Einzelkind.
Nee, irgendwas hast du vorhin gesagt.
Deswegen Nesthäkchen, ja, hab ich gesagt.
Nesthäkchen, ach stimmt. Das heißt einfach the youngest, ne?
The youngest, genau. Ich habe eine richtige Schwester, auch älter halt offensichtlich, und zwei Stiefgeschwister. Also
okay.
Ein bisschen einfacher. Aber
funktioniert das Patchwork-technisch?
Naja, ich meine, jetzt ist ja nicht mehr so krass, ne? Aber es, also früher, ne, musste es natürlich schon funktionieren und es ging. Also erstmal musste ich mit meinem Bruder dann, neuem Bruder, klarkommen. Und der war halt anderthalb Jahre älter und halt auch körperlich. Also ich war super, super schlank. Er war eher so ein bisschen fülliger. Also ich hatte gar keine Chance, wenn wir uns irgendwie gebettelt haben, ja, körperlich. Aber das kam dann mit vielen Jahren. Aber natürlich, ich war bei der Scheidung meiner Eltern irgendwie 7, 8 oder so.
Okay.
Musste dann halt erstmal so checken, was ist denn überhaupt, und hatte dann auch, glaube ich, noch die Hoffnung, dass sie irgendwann zusammenkommen wieder oder so.
Hab Kinder ganz lange, ne? Leider, ja.
Ich weiß es gar nicht, aber als mein Vater dann neu geheiratet hat, da war ich dann so 12, da war mir dann halt klar, okay, das war's dann wahrscheinlich. Also, ich, wie du sagst, ne, ich meine, rückblickend bin ich auch dankbar dafür, weil mein Bruder hatte auf jeden Fall einen sehr großen Einfluss auf mich, dadurch, dass er halt älter war und hatte dann noch ältere Freunde, ja, habe ich halt auch viel mit irgendwie 4 Jahre Älteren oder so gechillt. Meine Schwester hatte halt nicht so Bock, dass ich dabei bin. Die fand mich schon cool, aber die wollte jetzt nicht, dass ich mit ihren Freunden oder so.
Peilig, okay, ja, kleiner Bruder dabei haben ist immer so ein bisschen, ja.
Und bei ihm war es dann aber, okay, er war anderthalb Jahre jünger, aber das passt schon. Und irgendwann ist man auch in dem Alter, also 14, 16 geht dann schon eher. Und dadurch habe ich natürlich viel mehr aufgenommen, als hätte ich mit Gleichaltrigen oder Jüngeren gechillt. Und genau, also das hat dann auf jeden Fall viel gebracht. Und ich denke auch in Menschenkenntnis, ich habe ja mit viel mehr Menschen Zeit verbracht, hat das, denke ich, mir auch was gebracht.
Ja, kann ich mir vorstellen. Aber cool, dass er so offen war. Also es gibt ja auch, dass Stiefgeschwister gar nichts mit einem zu tun haben wollen.
Voll. Also irgendwann haben wir dann Wellenlängen gefunden.
Bushido.
Nee, Rap hat er gar nicht. Er war Metalhead.
Ah, scheiße. Und dann hast du Rap gehört. Aber hassen Leute vom Metal Rap nicht total?
Schon so ein bisschen. Also ich habe auch schon mal einen Spruch bekommen in meiner Heimatstadt, weil ich irgendwie Baggy hatte in unserem Bürgerzentrum. Ich komme übrigens aus derselben Stadt wie Timur, Silent Juggly.
Krass.
Ja.
Krass, okay.
Ne? Also der Drummer von Casper, der dich bei Diffus interviewt hat.
Aber welche Stadt war das?
Ja, Aalen einfach. Aber mit AH, nicht mit AA.
Ah, okay. Also daran erinnere ich mich halt nicht mehr, aber der war fresh. Der ist ein cooler Dude so.
Auf jeden Fall. Also ich kenne ihn persönlich gar nicht so. Ich glaube, wir waren mal am selben Tisch. Aber ich bin mir recht sicher, seine Mama hat Türkischunterricht gegeben an meiner Grundschule.
Oh.
Also wir hatten eine sehr türkische, also sag ich mal, ne, so sehr viele mit türkischen Roots.
Ja.
Und dann gab es halt Türkischunterricht. Genau, aber wir schweifen ein bisschen ab.
Ist schlimm, ne? Wenn jemand, der auch Interviewer ist, dann Gegenfragen stellt, das ist auch so ein bisschen.
Auch geht, ist auch mal ganz nett, aber
wow, jemand.
Mal gucken, wie lange es dann am Ende wird. Ne?
Ja, man kann es einfach nicht abschalten.
Du bist dann nämlich nach Cottbus, das war so die nächste Station nach Ludwigshafen, warst aber nur ein halbes Jahr, hast eher schlechte Erfahrungen gemacht, auch mit Rassismus. Gibt es noch irgendwas zu der Zeit zu sagen oder würdest du die überspringen in deinem Lebenslauf?
Nö, da habe ich mit Produktion angefangen und Cottbus ist so nah an Berlin, dass ich einfach von Cottbus aus immer nach Berlin gegangen bin, aber Cottbus hatte halt oder hat eine sehr fortschrittliche Uni, die eigentlich wollen, dass sehr viele Migranten da sind und dafür sorgen, dass auch Kurse auf Englisch gibt und so. Und ich wollte ganz früher immer Deutschland verlassen, irgendwo in ein Land, wo man Englisch spricht. Das ist meine Muttersprache, ist meine erste Sprache so. Aber ich war da, es war so schlimm, oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, weil danach bin ich auch nie wieder hingegangen, kann ich dir sagen. Aber es war ganz, ganz, ganz krass scheiße dort. Mhm. Also, wow. Und dann habe ich immer mehr gemerkt, okay, ich lebe zwar da, aber ich bin durchgehend in Berlin so, immer wieder in Berlin und hier in der Szene so, und dann war es für mich so der natürliche Schritt zu sagen, so, ich kann hier nicht leben und ich will hier nicht leben, weil die Menschen dort so einen Hass auf Leute haben, die anders aussehen, also nicht mal anders anziehen oder nicht mal, also du konntest nur in der Altstadt sein, also in im Stadtzentrum und auf dem Unigelände. Überall anders war unsicher.
So krass.
Ja, schon. Also ich hatte damals einen Golden Retriever, Shoutout meinen alten Golden Retriever Devin. Und ich war in einem, die nennt es da Kaufhalle. Die sagen nicht Einkaufszentrum, die sagen Kaufhalle. So. Und ich hatte den angeleint. Und ich bin rausgekommen und hat sich voll gefreut, mich zu sehen, weil ich wollte mit dem dann nach Hause gehen. Und dann war da so ein Mall-Security-Dude so. Und der hat einfach nicht geglaubt, dass mein Hund ist und dachte, ich klaue einen Hund. Weil schwarze Menschen in seiner Welt keinen Hund besitzen können. Also guck mal, in diesen Dimensionen reden wir hier so, ne? Also, oder ich bin mal über Rot, über die Straße einfach kurz rüber gejettet, kein Auto in Sicht, whatever. Und so ein alter Opa schreit dich dann an und sagt so, ja, keine Ahnung, also, ne? Also, und da waren nicht nur alte, weil irgendwie, wenn ganz alte Menschen, richtig, richtig alte Menschen rassistisch sind, so, Alien up, besser ist es so, Bro, du bist eh nicht mehr lange hier, that's okay, like, go ahead, so, sag, was du willst, it's fine, weißt du, so, es ist nicht mehr so, it's fine, so, es ist mir egal, es lohnt sich gar nicht für mich jetzt mit dir in Diskussion, aber da waren junge Leute, mein Alter, die uns beleidigt haben. Und ich hatte einen Kumpel, Hüssi, der war Afghaner und der war gay. Und für den komplett Katastrophe. Der ist auch nach Berlin dann.
Okay.
Ja, also du wärst in Cottbus, glaube ich, okay.
Ich war schon mal da.
Und, wie fandst du es?
Das war tatsächlich auch für ein Gegenrechtskonzert, so ein gratis.
Ah, geil, okay.
Ich überlege gerade, wie es heißt. Und ich habe für Radio Fritz gearbeitet und da haben wir halt dann Story zugemacht. Aber wollten auch Leute interviewen, so umfragemäßig, und da war halt auch schon so, obwohl es 2018 war, würde ich sagen, waren schon so Lügenpresse, nee, wir wollen nicht mit euch reden, Vibes, und du hast ja auch in den Klamotten, dass du schon manchmal merkst, okay, hier ist auf jeden Fall rechter, irgendwie Thor Steiner oder sowas angesagt, also ja, fand sie, also Innenstadt sieht ganz schick aus, aber mit den Leuten, ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht für viele sprechen. Ich denke mal, an der Uni ist es dann auch nochmal ein bisschen anders, weil halt viele von außerhalb kommen und so. Aber ja, ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, was du meinst. Ne? Man merkt das schon.
Ja, es ist echt einfach eine andere Welt da. So. Und es ist so krass, weil es war so, oh mein Gott, Berlin war vielleicht eine Stunde oder so weit weg mit dem Zug, wenn ich mich noch richtig erinnere, oder anderthalb, ich weiß nicht mehr, aber es ist so, danke Gott, dass es Berlin gibt einfach. So, that shit was horrible. Aber es war cool, weil man konnte sich trotzdem, wir haben uns so zusammengeschlossen und ein Dude hat ein Studio und so Leute, die ähnlich fühlen und denken, finden sich. So, ne? Und es gibt auch ganz viele dort, die ein Problem damit haben, mit Rechten haben, muss man auch sagen. So. Aber diese Grundstimmung in der Stadt, puh, hell no. Nie wieder bin ich danach hingegangen. Nie wieder. So.
Und du hast mit Produktion angefangen, was meinst du damit?
Ich habe selber angefangen, Beats zu versuchen zu machen.
Das so, war dann da.
Das fing da an, weil die haben die ganze Zeit produziert. Ich habe mir das so angeguckt und gemerkt, ich habe eigentlich guten Sample-Taste so. Und dann ist mein Interesse immer größer geworden.
Aber was hast du gesampelt? Also war dann Bekannte, war dann direkt September?
Nee, ich habe super viele, wie heißt sie, Chaka Khan, boah, ihre Stimme zu flippen, schon geil, Mann. So. Und das Krasse ist, irgendwann gab es auf YouTube wirklich Leute, die sich die Mühe gemacht haben, Stimmen rauszufiltern aus bestehenden Instrumentals. Und das konntest du dann so eingeben. Und dann habe ich irgendwann selber versucht, mir irgendwelche Instrumente beizubringen und selber mir so ein kleines Studio aufgebaut. Und das war halt so voll krass, weil ich habe dann nicht nur mit Ableton 8 damals gearbeitet, sondern ich habe mir noch Cubase geholt für so Vocal Chains. Das war einfach zum Ich hatte so ein richtiges asoziales Mic, einfach so das schlechteste Mic der Welt. So, und ich hatte einfach Spaß da drin. Ich habe einfach so gekifft und irgendwie Mucke gemacht halt so. Aber um ehrlich zu sein, es war einfach alles scheiße. Also es war nicht geil. Aber ich habe krassen Produzenten schon mal meine alte Produktion gezeigt und die meinten so, es ist nicht gut, aber es sitzt auch nicht so schlecht, wie du es dargestellt hast. So.
Okay.
You're never as good as they say and you're never as bad as they say. Wenn das so macht. Ja.
Und dann hast du irgendwann den Schritt nach Berlin gewagt und auch noch im Kopf gehabt, ich werde jetzt Producerin?
Nee, das habe ich dann relativ, also ich bin dann nach Berlin gezogen, hatte noch mein Homestudio und habe das so nebenbei gemacht und habe Kunstgeschichte studiert und es war so, ich bin dann erst in diese Berliner Musikszene gerutscht. Die war halt früher ganz, ganz anders als jetzt. So.
In welchem Jahr war das dann?
Das weiß ich nicht mehr.
Weil wenn du 16 warst, du bist 92 geboren, das heißt dann?
Ich bin mit 19 nach Berlin gezogen.
Mit 19 erst?
Ja.
Also
mit 18 bin ich von Ludwigshafen weggezogen, nach Cottbus und dann mit 19 war ich in Berlin.
Dann 2000.
So 19, 20, ja, doch. Dann war ich an der FU, eigentlich auch geile Uni. Und ja, das war so in der andere Welt hier. Also es gab sowas, das hieß The Swag Jam und es war so im Badehaus.
Ja, ist geil.
Und die haben so Live-Jam-Sessions gehabt und das war so mein erster Starting Point. So. Und dann, Berlin ist halt übelst geil zum Connecten. Du rutschst da mal in eine Studio-Session, du bist dann da mal bei einem Konzert und irgendwie so baut man sich dann Stück für Stück ein Netzwerk auf. Und dann, ja, hat es so angefangen einfach. Man kannte dann einfach Leute.
Aber du hattest ja noch keinen Grund, mit denen zu quatschen, oder?
Doch, ich hatte einfach die gleichen Interessen. So. Okay. Also so, einfach Musik, so selber gesagt, so, ja, aber ich hab jetzt niemanden aufgenommen oder produziert. Mhm. Außer zwei Menschen, aber das wird niemals rauskommen und man kennt die auch nicht. Die machen auch keine Musik mehr. Nee, das wird auch nichts mehr, glaube ich. Ja.
Okay. Aber du sagst auch, dass du gut im Netzwerken bist. Dann warst du auf Swag Jam Konzert und hast dann irgendwen gesehen und gesagt, hey, was hörst du eigentlich für Musik? Oder wie bist du auf die Leute zugegangen, die du nicht kanntest?
Ich weiß nicht, das hat sich irgendwie so total ergeben, weil damals man hat so gekifft, man hat so getrunken, so das verbindet Leute, keine Ahnung, steht man draußen, einer raucht einen Joint, kennt man Leute von der Band, die stellen einem Leute vor, aber das waren nur so die Anfänge, so glaube ich, das war nur so dieses Grund-Connecten in Berlin und das ist dann halt irgendwann einfach immer größer geworden, aber auch über Swag hinaus, so, ne, so, dass man dann wusste so, ah, da ist jemand, der tickt, aber der rappt auch. Und dann kennst du die Leute aus Morbid, dann kennst du die Leute aus so Kreuzberg und so. Also es ist so irgendwie wie so ein Ripple-Effekt. So, ne? Und dann spricht sich um, dann so, ey, kennst du Steph? Ja, sie macht ja auch so ein bisschen Beats und so, bla. Ja, ja, stimmt und so. Und dann hat sich aber mein Interesse geändert. Also irgendwann ist es von Beats in so den Business-Teil umgeschwappt.
Mhm. Ja. Aber gab es da so einen Auslöser?
Nee. Das war so, das kam einfach so durch Gespräche. Mich hat's interessiert, was für Deals, welche Labels, so, das kam einfach, das Interesse wurde geweckt. Ich wollte irgendwie verstehen, wie alles funktioniert. So. Mhm. Ich kann heute sagen, ich verstehe immer noch nicht, wie alles funktioniert. Und ich glaube, es geht den meisten so. Und ich glaube, man denkt, dass man alles versteht, wie es funktioniert. Aber man lernt immer dazu und dieses Business ändert sich so schnell, dass du im Moment dazu lernen muss. Ne? Es kann morgen eine neue App kreiert werden, die wieder komplett den Markt umschlägt. So, ne? Das ist, we don't know. Und so war es halt auch, von CDs zu Streaming zu, weißt du, was ich meine? So,
voll.
Irgendwann mussten alle Handy-Tracks machen. Irgendwann, weißt du, es ist so,
irgendwann so Klingeltöne.
Genau, das war dann so dieser Free-Track, dann Dings. Also es ist so, dieses Business war so schnelllebig und wachsend und in jeder Hinsicht, auch so vom Booking her, viel mehr internationale Acts, viel mehr internationale Shows, so ist es so. Das hat mich irgendwie gecatcht. Ich wollte es verstehen und ich verstehe es immer noch nicht. Wie findest du das? Immer noch nicht im Ganzen. Ich verstehe es natürlich, die grundlegenden Sachen und bestimmte Bereiche verstehe ich zu 100%, aber so das Ganze, ich glaube, das kann man gar nicht verstehen.
Vielleicht die Frage, was du mit das Ganze meinst. Also die ganze Musik.
Live, Merch. Du musst halt von allem irgendwie genug wissen, um zu verstehen, was es zu tun hat mit dem, was du vorhast, finde ich. Aber so, ich werde nie alles wissen über Merch und irgendwelche Bundle-Sachen. So. Ich werde nie alles wissen über Festival-Booking und keine Ahnung was so. Also ich werde nie alles wissen über, also was ich auf jeden Fall viel weiß, ist natürlich Labelarbeit und so, aber ich werde nie alles wissen über Produktion oder Lizenzierung. Ich werde das nie alles, also, weißt du, was ich meine? Das ist so, ich verstehe schon, was, wie, wo funktioniert und was für Relevanz es hat, aber so diese ganz so ins Kleingedruckte, ich kenne keinen Menschen, der es alles versteht.
Ja.
Noch keinen, aber vielleicht gibt es einen, ich weiß nicht.
Musst wahrscheinlich in den Bereichen dann gearbeitet haben, ne, um so wirklich, wirklich viel zu verstehen, denke ich mal. Also weil es sind ja nicht umsonst ganze Berufe, die sich dann mit Kleinteilen im Verlag oder so beschäftigen. Also ich habe ja auch noch einige Jobs offen, die ich hier interviewen würde, wo ich nicht so ganz genau weiß, was die exakt machen. So Sync-Licensing zum Beispiel habe ich jetzt noch nicht so großartig. Was machst du den ganzen Tag, wenn du da arbeitest? Klar, versuchst es irgendwie unterzubringen in Film und Fernsehen und Co. Aber 8 Stunden jeden Tag, ne, ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen. Und da gibt es ja einige Berufe, wo man noch so ein bisschen Fragezeichen hat. Ne?
Ja, und diese Fragezeichen sind ja nicht nur für außenstehende Fragezeichen, sondern auch intern dann. Ja. So, was machst du eigentlich? Du bist so im gleichen Label und bist so, bro, what do you do the whole day? Ja, ich mach YouTube, blabliblups, das ist eine ganze Abteilung. Und du bist nur so, was, echt? Ja, okay.
Hast du Kunstgeschichte zu Ende studiert oder nicht?
Nein.
Du bist dann zu Medien- und Eventmanagement gewechselt im Studium.
Ja, und ich muss dazu sagen, Medien- und Eventmanagement war der richtige Step so. Das war die richtige Entscheidung, weil ich mich ja sonst auch mit dem die ganze Zeit auseinandergesetzt habe und ich wollte irgendwas, das halt meinen Weg in den Musik-Business-Teil unterstützt. Und das war halt schon krass, weil ich musste so ein Praktikum machen und dann bin ich zu Streetlife gegangen und die haben die ganzen Bookings gemacht für Amirap so in Berlin und sowas und hatten früher den Artist Desodog, dann gar keine Artists mehr und hatten so mehrere Abteilungen auch, so mit so Sport und mit so Dings. Also es war so einfach irgendwie so ein Urban-Feeling dort, so, ne, so hatten irgendwie alles von Shows bis, ja, und dann irgendwann auch Artists und Luciano ist mittlerweile ja da auch angedockt. Ja, es war voll interessant. Ich habe da ein Praktikum gemacht und es war so mein Starting Point. Und ich glaube, für alle Menschen, die in diesem Business anfangen wollen oder anfangen, Praktikum, so, Bro, mach ein Praktikum, egal was es ist, auch wenn es nicht genau das ist, was du dachtest, du musst so einmal deinen Fuß reinbekommen und dann musst du halt einfach voll viel Scheiße fressen, leider Gottes, also das ist auch so.
Echt, was hast du gefressen?
Ja, ich habe einfach super viel gearbeitet.
Was waren dann deine Aufgaben dann bei Streetlife?
Alles, und das war geil, alles, und ich habe geliebt, was ich mache und das ist auch so ein Ding, einfach, ich war so glücklich, dass ich einen Job habe oder ein Praktikum habe, wo ich nur das mal, also alles hat wirklich mit faktischer Musik und Artist und der Arbeit dahinter zu tun. Und es war eine Booking-Agentur. Ich bin keine Bookerin, aber ich fand's, no, sorry, Konzertagentur so, ne? Aber ich fand es so interessant zu verstehen, okay, ich muss Tickets verkaufen, dazu gehört Marketing, ich muss die richtigen Leute buchen, wer zieht gerade, okay, Tiger. So, ich habe diese Entscheidung nicht getroffen, aber ich durfte daran teil sein, ich durfte zugucken. So. Und ich habe so viel gelernt, ich habe alles gemacht, ey, von Kaffee für irgendwelche Leute, bis hin zu Verträge drucken, bis hin zu einen Umzug helfen, bis hin zu irgendwelche Klamotten irgendwo hintragen, bis hin zu Artist-Betreuung. Ich habe einfach, du wurdest genommen und einfach einmal ins kalte Wasser geworfen und es war so, funktionier. Ich konnte gar nichts am Anfang, gar nichts. Die waren so, ja, hier sind die Tickets, du musst sie jetzt wegbringen zur Post. Junge, das waren, keine Ahnung, wie hunderte und hunderte von Tickets. Ich bin zu irgendeiner Post gegangen, meinte so, ich mach das auf gar keinen Fall, geh woanders hin. Ich so, scheiße, was mache ich mit diesen dann? Dann stell ich raus, bei der Post gibt's nochmal eine extra Abteilung, wo du Massen Aussendungen machen kannst, in so einem extra Space, irgendwo, ey, es war einfach verrückt, ich habe so viel gelernt und ich habe, scheiß mal auf 40 Stunden, ich habe mir den Arsch abgearbeitet, ich habe so viel Gas gegeben und es war krass, weil die damals mir dann so ein Geschenk gemacht haben und so ein Certificate und es war sogar ein Paid-Praktikum, zwar wenig, aber früher musste man Praktikanten gar nicht bezahlen, eigentlich war so, sei einfach froh, dass du einen Job hast und da habe ich nochmal ganz krass connecten können, weil die halt diese ganzen Ami-Acts hergebracht haben. Ich konnte perfektes Englisch. Ich habe richtig einfach gelernt. So, ich glaube, da bin ich auch Workaholic geworden, Loki. Ich hab Blut geleckt. Ich wollte einfach, okay, das macht mir Spaß. Dann stehe ich da bei einem Konzert und ich weiß, er hat diesen Artist gebucht. Mega guter Taste, geiler Artist, so J. Cole mit Liveband. Und ich sehe eine Crowd an jungen Leuten in meinem Alter, die das gerade übelst feiern und das ist so der Moment ihres Lebens und ich stehe da und ich hatte was damit zu tun. Ich hatte was damit zu tun und es war so, wow, what the fuck, so weißt du? Und da kam dann, okay, ich will in dieses Business rein. Ich wusste noch nicht, was meine Nische wird. Ich wusste nicht mal, dass es irgendwann eine Nische wird. Ich wollte einfach erstmal bei einem Label arbeiten, was ich dann auch gemacht habe. Ich bin zu Universal danach, als Werkstudentin. Und ich kann dir sagen, da auch nochmal übelst viel gelernt. So, wow. Also, immer, ich krieg voll oft so Nachrichten, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, so, wie komme ich dahin, also wie kriege ich den Job, den du machst, oder wie komme ich da rein, ne? Und ich habe so einen Pre-Fertig-Text, basically, den
Piss
ich...
Piss off.
Was?
Mein Job kriegst du nicht. Such dir was anderes.
Der, wirklich? Nein, so bist du doch nicht eingestellt, oder? Oh Gott. Nein,
das war jetzt, ich habe jetzt in deinem quasi...
Never, oh mein Gott, nein. Ich bin, das war früher so, diese Ellbogen-Mentalität, die ich in dem Business erlebt habe, so, war krass, aber... Ich wollte immer anders sein. Ich schwöre, ich schicke ganz genau, ich habe da Praktikum, du musst da irgendwo ein Praktikum machen. Egal wo. Radio, whatever, so, find irgendwie einen Weg, bewirb dich, geh dahin, gib Gas, so, ne? Gib so, weil die Leute merken sich das. Die merken sich, okay, she easy to work with, she hardworking. Diese ganzen Sachen, die spielen eine Rolle. Du kommst, die sehen ja dein Arbeitszeugnis. So bei Universal, die haben gesehen, okay, die war solide, die hat da richtig ein tolles Arbeitszeugnis bekommen. Man muss schon auch den Biss haben. Wenn du den Biss nicht hast, für dieses Business ist halt das ist schwierig, so, keine Ahnung. Das
Business nicht ohne Biss schreiben.
Ne? Naja, das stimmt. Aber also man braucht diese Langatmigkeit so auch. Es kommt nicht alles von heute auf morgen. Ich musste auch Praktikum, Werkstudentin, dann auf einmal Journalismus. Ich habe dich vorhin gefragt, ey, bist du Journalist? Du so, ja, wie machst du definiert, whatever. Und ich bin so, same shit, Alter, ich habe das nicht gelernt. Ich weiß, also ich habe das nicht studiert. Aber ich habe mittlerweile über 250 Leute schon interviewt so und Recherche betrieben und journalistische Arbeit geleistet. Aber I didn't study that shit. So, auf Papier bin ich das wahrscheinlich auch einfach nicht. Deswegen sage ich immer Music Journalist.
Ist ja kein geschützter Begriff, ne?
Weiß ich gar nicht. Du kannst schon. Jeder kann halt sagen, ja, genau, ja, okay. Ja, aber ist so krass, Mann. Man muss einfach so Bock haben. So, ich hatte so Bock. Ich habe immer noch Bock. Das glaube ich, das Absurde. So, man würde meinen, man wird müde, aber ich weiß nicht, bei dir?
Wenn man die Themen immer wieder hat, dann ja. Also für mich ist so ein bisschen die Herausforderung, weil ja das Thema bei mir relativ eng Musik-Business ist, dann zu überlegen, okay, gibt es jetzt Sinn, nochmal über Booking zu sprechen, nochmal eine Bookerin? Und da ist dann mein Ansatz auch zu sagen, okay, ich rede dann mehr über das Leben der Person, nicht so krass über den Job. Also wir haben jetzt ja auch relativ wenig noch über deine Arbeit geredet, sondern über dein Leben. Auch wenn du da teilweise schon drüber geredet hast. Aber ne, das ist für mich dann spannend, wie auch für alle InterviewerInnen, zu gucken, was hat die Person schon gesagt, wo kann ich tiefer gehen? Ja, das Ding mit deinem Bruder, so hat mir zur Hölle gemacht. Da wollte ich einfach nochmal, okay, was sind die Punkte, da nochmal tiefer gehen. Und das sind ja krasse Beispiele, die bei Leuten wahrscheinlich hängen bleiben, wie er dich über den Balkon hängt oder in die Mülltonne packt. Da sind ja starke Bilder, die dann irgendwie, okay, wow, das kann ich mir merken aus dem Interview. Und das ist für mich so die Herausforderung, zu gucken, dass halt Interviews mit Personen, die schon mehrere Interviews gegeben haben, spannend sind und dann auch mit Leuten, die vielleicht das erste Interview geben, die vielleicht noch, ne, du wirst ja auch gefragt, ob du lieber Leute interviewst, die sehr medienerfahren sind oder nicht. Das ist dann immer so ein bisschen schmaler Grat. Auf der einen Seite hast du dann so eine riesige Wiese, die du einfach pflücken kannst, weil die Person hat noch nie irgendwas erzählt. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass sie halt nicht so gut darüber reden kann, weil sie halt noch nicht so die Erfahrung hat oder sich nicht so öffnen möchte. Oder so.
Was präferierst du?
Also am Ende des Tages ist bei dir wahrscheinlich auch so eine Mitte halt wichtig. Die Person muss halt schon irgendwie einigermaßen gut reden können und auch, also jetzt tausendmal Ass, man kann es rausschneiden. Also gerade bei Audio geht das noch, bei Video ist dann natürlich schon ein sehr stressiger Schnitt und muss halt auch so Feuer und Flamme sein. Da war dann schon mal, dass ich gedacht habe, okay, ich dachte, hab eine Person irgendwie vielleicht ein bisschen falsch eingeschätzt. Die brennt gar nicht so für das Thema und dadurch ist auch das Interview am Ende nicht so stark, weil es halt eher so, ja, ich mach das halt so. Und da kam auch dann das Feedback, ey, das war irgendwie nicht gut, das Interview. Und ich dachte auch so, ja, dachte ich auch, aber das komplett nicht rausbringen ist dann auch irgendwie hart, auch der Person gegenüber, weil die hat mir ja ihre Zeit geschenkt. Und das ist so, ne? Und ich hatte bis jetzt auch noch selten jemanden, wo es dann irgendwie zu, okay, das kenne ich, oder ich grätsche dazwischen, wenn ich weiß, da kommt jetzt immer dasselbe. Bei Disaster zum Beispiel, einer meiner ersten Interviewgäste für den Podcast, der hatte halt häufig denselben Satz in Interviews und da war es dann auch so, dass ich dachte, ich wusste, jetzt kommt der Satz Also ja, zum Beispiel, ich kann ja auch nicht irgendwie so im Kartoffelsack rumlaufen, von wegen Markenklamotten und so. Ja. Und da habe ich mich dann darauf vorbereitet, dass das auch wieder kommen wird und habe halt gesagt so, naja, aber es gibt ja auch faire Mode, die jetzt nicht kacke aussieht. Und das war ist dann so ein wichtiger Punkt, finde ich, dass wenn man dann jemanden hat, der so ein bisschen so sein Playbook hat, wenn man es so betiteln möchte, seine Agenda, Sätze, die er unbedingt droppen möchte, dass man dann irgendwie guckt, okay, du musst da so ein bisschen gucken, dass du das vielleicht aufbrichst, damit es halt spannend bleibt und nicht so ein PR-Interview. Aber wie gesagt, das hatte ich selten, dass ich jetzt das Gefühl habe, okay, dieses 1-Stunde-Interview ist jetzt, klingt jetzt wie abgelesen PR-Sprech, weißt du?
Auch krass, weil es, ich glaube, diese Industrie ist einfach voll mit Charaktern. Würde mich überraschen, wenn du viel solche Leute gehabt hättest, aber ich weiß es nicht, ich habe halt immer nur Artists.
Bei Artists ist, glaube ich, was anderes. Die haben so viele Interviews gegeben teilweise.
Ja, ja, ja. Und die, also viele von den Amis, die gutes Management haben, die werden auch sehr krass media-trained irgendwann. Und dann ist einfach so irgendwie, dann braucht es sehr viel Arbeit von meiner Seite, etwas zu machen, das besonders ist. Wie du gesagt hast, die haben jetzt, also bei uns ist ja so, die haben PR-Tage und geben die gleichen Interviews Tag ein, Tag aus, gleichen Fragen, gleiche Dings und es ist so, da muss man irgendwie so ein Space finden, wo man was macht, was anders ist. So.
Voll. Und das ist auch relativ kurz, ne? Das wäre auch eine Frage, also wir springen jetzt mal in den Interview-Teil. Also würdest du lieber längere Interviews machen? Weil viele Interviews sind ja 15 Minuten oder kürzer und ich rede ja irgendwie stundenlang mit Leuten. Und hättest du Bock, dann mit denen auch mal irgendwie eher eine Stunde zu reden? Oder findest du es gerade auch spannend, mit denen sehr kurz zu reden, um dann da halt in dieser Kürze der Zeit auch noch was rauszufinden?
Wie empfindest du Interviews für dich?
Schwere Frage. Kommt halt sehr aufs Interview an, ne? Also
für mich ist es so ein bisschen wie ein Sport. So.
Also du meinst, wenn ich das nehme, ja, oder wenn ich höre?
Nee, wenn du eins aufnehmen musst. Wenn du so, du weißt so, okay, jetzt muss ich funktionieren. Jetzt, da ist gerade das passiert. Und ne, so eine Zeit lang, gerade bei 16 Bars, weil ich das ja aufbauen wollte, so internationale Interviews, dass die auch eine Relevanz haben hier und auch irgendwie, dass Deutschland mal irgendwie eine Relevanz hat, so im internationalen Markt, so als Space, was so Content und sowas betrifft. Abgesehen von Colors natürlich, ne? Also, aber irgendwie, ich hatte so immer so, okay, die schwersten Interviews, ich kriege das irgendwie. So, es ist so wie so Pokémon sammeln, so, ne? So, also es gibt ja voll viele Fotografen, die sind so, ja, ich will von dem mal eine Polaroid gemacht haben oder von dem so, das ist wie so, okay, so diese Motivation ist so, wie komme ich da dran? Wie kriege ich das hin? Und wie setze ich es dann um? Und ganz oft, gerade wenn du das Szenario hast, jemand ist hier für eine Show, und nicht für PR, die sind am schwersten zu kriegen, dann irgendwie einen Kontakt zu finden, dann irgendwie mit dem Kontakt so zu viben, zu reden, zu sagen, so, ey, was braucht ihr in Berlin, sich zu kümmern, einfach so ein Space zu schaffen, wo es passieren könnte und dann zu sagen, ey, okay, du hast einen Slot, 15 Minuten, das zu rocken, du bist vorbereitet, das Ding runterzurattern mit den relevantesten Sachen oder coole Momente zu erzeugen und dann, ich schwör's dir, das ist so, boah, das ist für mich wie so, das war so, that's my everything, so, das war wie so Sport, so richtig so zeigen, so, okay, ich bin krass, ich hab's geschafft, diesen Menschen zu interviewen, ich hab's geschafft, irgendwie jemanden, der super schwer zu erreichen war, zu bekommen, es war für mich wie so, ja, wie so eine nicht eine Leistung, sondern wie so, ich glaube, es ist ähnlich wie wenn Rapper so eine Chain kaufen. So, guck mal, meine neue Chain. Okay, da ein schlechter Vergleich, aber es ist so, irgendwie war das so immer, ey, ich hab das jetzt gemacht und das, dann siehst du es, es geht viral und dann so, was, der hat das über den gesagt und es ist so, du hast das geschaffen, aber wegen deiner Fleiß, wegen deiner harten Arbeit, weil du dran geblieben bist, so weißt du, und so diesen Biss, diesen Drive und diesen Wahnsinn auch, ne, teilweise, was ich teilweise gesehen habe, erlebt habe und aber dann am Ende so ein Produkt hatte, das nur 15 Minuten ist und ich schwör's dir, das ist mir dann teilweise 1 Milliarde mal wichtiger als ein 1-Stunden-Interview mit keine Ahnung wem, weil ich weiß, wie hart ich dafür arbeiten, wie hart ich kämpfen musste, um das zu bekommen. Deswegen ist es nicht unbedingt, wie der Dialog verläuft, wobei ich auch schon Dialoge hatte, die wirklich sehr, sehr toll sind und in meinem Kopf geblieben sind, weil sie mich selber inspiriert haben. So, ne, ich habe mit einem Kevin Lyles gesprochen, mich sehr inspiriert. bestimmte Personalities, die einen dann so catchen, wo du denkst, boah, das war ein klasse Gespräch, was man auch spürt, wie du selber gesagt hast, ne? Jemand guckt was und es war nicht so ein interessantes Gespräch und die sind so, das catcht nicht. Hm. Also das zu schaffen, dass du dann trotz allem, was dir im Weg stand, und man hat dir eigentlich gesagt, es gibt kein Interview, der macht keine Interviews, aber du hast es geschafft und du hast fucking 15 Minuten. Diese 15 Minuten sind einfach eine Milliarde mehr wert. Also, weißt du, was ich meine? Das ist so, irgendwie für mich war das wie so ein Sport. Aber ich werde auch wahnsinnig, wenn ich darüber rede. Ich weiß, du merkst es wahrscheinlich gerade. Das war so, und deswegen habe ich so viele Interviews gemacht und so viele Leute und so früh auch Leute gecatcht. Irgendwann kriegst du die Leute nicht mehr. So, ne? Ich habe ein Little Baby super früh erwischt. So, der hatte gerade diesen Drip Too Hard gemacht mit Gunner und war das erste Mal in Europa. Und irgendwie Management-Team war so lala, gar nicht so organisiert. Und ich habe das Interview bekommen. And The Game macht super selten Interviews. Auch sehr harter Charakter zum Handeln, ne? Auch eine Sache, die eine Rolle spielt. Wie die Persönlichkeit. Ich habe mit Menschen Interviews gemacht. Charakter komplett, boah, not able to work with eigentlich. Aber danach guckst du dir den Content an und denkst, wow, ich habe irgendwie das rumgerissen. Ich habe es geschafft, dass die Leute diesen Menschen irgendwie verstehen und so mögen wie ich. Also weißt du, was ich meine? Es sind so, da gibt es so viele Levels to this.
Mhm.
Diesem Spiel und irgendwie, ja. Ich habe vergessen, was die Frage war.
Was war denn, komme ich nochmal später darauf zurück, was war denn besonders schwer und wie hast du es dann doch geschafft? Kannst du da die Schritte irgendwie nochmal nachzeichnen? Ja, genau, wo du sagst, das war eigentlich unmöglich zu bekommen, reicht ja, ist ja wahrscheinlich auch Quatsch, dann einfach 20 Mal demselben Instagram-Account zu schreiben.
The Game war richtig schwer. The Game war ein ganz, ganz schweres Interview zu bekommen. Und ich habe es sogar bekommen, nachdem er aufgetreten hat. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, ein Artist nach seiner Show will meistens keine PR machen.
Erstmal duschen.
Erstmal duschen, chillen, essen und mit niemandem reden oder saufen oder keine Ahnung was. Das war schon so. Da habe ich gedacht, boah, und das war ein sehr kurzes Interview, war auch mega schwer zu kriegen so und ich habe es auch nur bekommen, weil sein verrückter Manager WAC 100 dabei war. So ein OG-Manager, frag nicht, wenn du ihn googelst, verstehst du es, das ist einfach auch ein ganz, ganz crazy Dude. Und das war echt schwer zu kriegen, also der ganze Backstage war voll mit irgendwelchen Leuten und ich habe wirklich so lange mit diesem Manager gelabert, einfach so ein älterer Afro-American Dude so.
Am Telefon gelabert?
Nein, live. Ich habe den erkannt und war so, Alter, das ist WAC 100, der ist eigentlich in der Szene in L.A. super bekannt. Jetzt ist er sogar famous mittlerweile, ne? Mhm. Das ist einfach so ein choleriker Manager, der einfach richtig verrückt ist und so Leute bedroht und ein richtig verrückter Typ einfach. Mhm. Der ist jetzt immer bei Adam No Jumper zu sehen. Ich weiß, es wird jetzt sehr niche, aber Adam No Jumper, DJ Academics ist so platt, ist auch egal. Mhm. Der Punkt, den ich machen möchte, ist, ich habe den erkannt, ich habe den so, ich so, ja, bla, voll gelabert und Dings und.
Auf dem Konzert, oder?
Auf dem Konzert. Okay. Und ich habe noch gewettet mit meinen Kollegen von 16 Bars damals, weil wir hatten auch angefragt über PR und über den Veranstalter und so. Und die waren so, ja, kommt mal her, vielleicht kriegt man das geregelt. Aber das ist meistens ein Nein. Aber ich meinte, ich krieg dieses Interview, egal, komme, was wolle. So, und dann haben wir da gewartet. Und mein damaliger Chef meinte noch so, ja, der kommt eh nicht, weil wir haben immer wieder jemanden hingeschickt und mit denen zu reden. Dann habe ich diesen WAC 100 erkannt, bin hingegangen, habe den so zugetextet und war mega so charmant, witzig. Ich habe einfach Jokes on Jokes und und L.A.
Aber was hast du denn für Witze? Also ich will es wirklich ein bisschen genauer
wissen. Ey, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber ich habe so richtig so einfach so voll so und mich so voll mit ihm so, weil wenn du Interviews machst, du kannst sehr schnell Leute knacken, so merken so, okay, worüber reden die gerne, was ist so deren Ding, so, ne? Das ist ja auch voll viel mit Psychologie zu tun. Und ich glaube, viel liegt auch daran, dass ich immer eine Frau bin. So, weißt du, es ist so, ich glaube, wenn ein Typ dich auf ein Konzert zutextet, weiß ich auch nicht, wie das jetzt, weil der ist auch so ein Macho, ego-driven Guy und ich war einfach so nett und hab so gelabert. Und dann meint er so, you know what, I'm gonna get him for you. Und ich dachte so, Mann, Story, Alter, so, ne? Und ich dachte, oh, jetzt Blamage von meinen Kollegen, wird eh nicht so, ja, WAC 100 hat gesagt, er holt ihn und so, ne? Und die so, ja, es ist nach der Show, der kommt eh nicht mehr, wir packen jetzt zusammen und so, ne? Und ich war so, nein, nein. Und auf einmal, Backstage, auf einmal alle es ist wie so ein Ameisenhaufen, der so verwirrt, also alles schrecken auf, hä, was passiert hier? Kommt einfach The Game reingelaufen mit diesem Wack 100. Und der ist auch im Interview zu sehen, weil der war selber immer so ein bisschen, wollte eher vor die Kamera als im Background arbeiten. Mhm. Und das war der Weg, wie ich ihn so knacken konnte, so, ne, so, kommt doch beide. Und der hat dann irgendwelche Leute auch in dem Video bedroht, hat dann so einen ganzen Beef gestartet.
Also The Game jetzt nicht.
The Game und er, und das war so ein riesiges, also eigentlich PR-technisch eine Katastrophe für die. Hm. Aber ich hab's bekommen. Und dann hab ich's, ey, wir haben das Ding so schnell geschnitten und veröffentlicht, du verstehst nicht. Wir waren einfach wie Maschinen und ich war so stolz, Alter. Ich dachte mir so, ja, Mann. Und dann wusste ich, nichts ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Es gibt immer einen Weg. Mhm. Es gibt immer einen Weg. Entweder du findest ihn oder du findest ihn nicht. Aber es gibt immer einen Weg. So.
Habt ihr dann noch von seiner PR oder so auf den Deckel bekommen? Weil das Game funktioniert ja auch oft so, dass eben genau die Leute dazwischen geschaltet sind. Du hast auch schon im Interview erzählt, dass du schon mal irgendwie direkten Kontakt zu einem Artist hattest, Interview ausgemacht und dann kam halt quasi die Promo-Agentur auf dich zu, hey, willst du interviewen? Und ihr hattet das schon. Da fühlt sich die Promo-Agentur natürlich, weil das deren Job ist, manchmal nicht so geil, weil die sagen, okay, eigentlich müsst ihr immer über uns anfragen, ihr sollt die Artist nicht nerven und wenn ihr das immer macht, dann sind wir unseren Job los natürlich auch. Aber auch da ist ja, wenn du sagst, da wird irgendwie Beef gestartet oder sowas, gab es dann da Leute, die vom Label irgendwie gesagt haben, ey, nimmt das runter, das bringt Probleme oder sowas?
Nein, weil aber sein Manager ja den Beef mitgestartet. Also du kannst ja nicht dem Manager vom Artist sagen, ob etwas online bleiben soll oder nicht. Und einem Wack 100 kann man eh nicht sagen, also um ehrlich zu sein, der ist so verrückt so.
Okay.
Also der ist wirklich verrückt. Also ich habe schon viele Charakter kennengelernt, aber der ist safe, einfach completely cuckoo so. Aber dem kann niemand was. Wenn er sagt, und sogar zu The Game kann ihm nichts sagen. Er hat zu The Game gesagt, ja, du hast jetzt geduscht, du geh jetzt das Interview machen. Also so war er der Vibe. So, also und bis heute ist das sein Manager. Also I don't want to be the one to say it, aber dieser Typ ist halt in L.A. so ein, schon jemand, der auch ja so Motion hat, so, ne? Aber halt auch alles so aus dieser Gang-Affiliation. Ich glaube, der ist so Blood oder so. Da sind es ja ganz andere Strukturen, die mit uns theoretisch nichts zu tun haben. Aber da, bei dem Interview, habe ich dann auch gemerkt, ah fuck, es können auch sehr negative Sachen aus dem entspringen, was ich content-technisch rausbringe, weil damals hat dann so dieser Beef mit ihm und 6ix9ine gestartet. 6ix9ine jetzt eh washed, aber zu dem Zeitpunkt war das halt gerade der most interesting artist, ne? Mit diesen Regenbogenhaaren, tätowiert, ganz interessanter eigener Sound und so. Und dann haben die Beef gehabt und sich bedroht und bla. Und dann dachte ich so, fuck, und das ist alles wegen meinem Interview gewesen, leider Gottes. Aber irgendwie auch, ja, das ist halt das Game, so, ne? Also literally.
Ja. Aber meine Eingangsfrage war ja die Länge der Interviews und du bereitest dich ja auch da wahrscheinlich, auch bei The Game, sehr lange drauf vor. Ich weiß nicht, wie viele Interviews du dir da reingezogen hast, aber wenn du auch da in deinem 2 Tage ich bereite mich drauf vor Tunnel bist, dann hast du am Ende so 10, 15 Minuten. Ist ja klar, dass du dann halt weniger Fragen stellen kannst. Also insofern könntest du ja theoretisch auch, außer natürlich, du willst wirklich die 10 besten Fragen, die es überhaupt auf der Welt gibt, was wahrscheinlich dein Anspruch ist, rausfinden. Könnte man ja auch sagen, ich gucke mir jetzt ein Interview an, 2 Interviews und dann habe ich eh schon 10 Fragen, die auch okay sind und da höre ich auf, weißt du, weil der Output ist ja natürlich geringer, als wenn du jetzt ein super langes Interview hast, wo du dann, ah, hier, noch die Frage. Also bei dir habe ich jetzt auch irgendwie, weiß ich nicht, 4 Interviews oder so, aber ich weiß halt, wir können lange quatschen, ich kann jede Frage stellen, weil wir haben da gar keinen Zeitdruck und ich fände es jetzt sehr schwer, also sportlich im wahrsten Sinne zu sagen, wie mache ich mit dir ein 15-Minuten-Interview? Was ist der Fokus? Da wäre es dann halt so ein Thema, ne? Wo ich dann sage, okay, wir können über das eine Thema reden, nicht über deine Lebensgeschichte. Und das ist dann so ein bisschen abgehakt. Aber ich bin auch gar nicht so, also ich wüsste gar nicht, ob ich so gut machen würde, so ein kurzes Interview, weil ich halt jetzt gewohnt bin, mit den Leuten so lange zu reden. Aber genau, die Eingangsfrage eigentlich eben, würdest du, wenn du könntest, wenn die sagen würden, hey, es ist dafür 1 Stunde, hättest du überhaupt Bock, mit ihm so lange zu reden?
Ja, auf jeden Fall so. Ne? Es kommt immer auf die Person an und ich habe lieber natürlich ein gechillteres Setting, um meine Arbeit zu machen, weil ich sie dann besser mache. Also ich habe lieber genug Zeit, dass mein Equipment alles getestet wird, alles perfekt aufgebaut wird, ich mich hinsetzen kann und einen Gesprächsverlauf erstellen kann. Aber ich muss sagen, dieses so verrückte irgendwie was catchen und schnell hinbekommen ist halt da, wo ich einen sehr hohen Anspruch irgendwie habe, weil ich weiß, das, was ich mache, mache ich sehr gut. Deswegen bin ich da, wo ich bin. Also das ist auch arrogant zu sagen. Ich weiß, in Deutschland soll man nicht selber sich so, aber ich...
Raus!
Nee, ja, weißt du, was ich meine? Es ist so, warum eigentlich nicht? Warum kann ich das nicht sagen? Natürlich, ich kann richtig, richtig gut Menschen interviewen. Ich kann mich richtig, richtig gut auf Leute vorbereiten. Und klar will ich dann dazu gehörig bei einer Person, die mich interessiert, ein geiles Setting, weil ich will geilen Content erstellen, geiles Gespräch. Aber gerade wenn ich es dann schaffe, in 15 Minuten etwas zu machen, das durch die Decke geht, ist es noch krasser, als wenn ich lange Zeit dafür hatte irgendwie. Weil ich weiß, was die Umstände, ich weiß, was für eine High-Pressure-Situation das ist so. Und vielleicht ist es auch Kickgestörtheit, ich weiß es nicht. Aber es ist so, bei manchen Personen, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, Playboi Carti eine Stunde lang zu interviewen und es zu veröffentlichen oder 20 Minuten kompaktes Ding zu machen, würde ich die 15, 20 Minuten nehmen.
Okay. Nochmal dann zurück auf deinen Weg. Wann hast du denn dann eben in den Interviewbereich reingefunden? Also du warst dann ja eben bei Streetlife, bei Universal, hast dann auch fertig studiert, ne? Da hast du den Bachelor dann auch gemacht. Und du sagst auch, dass deine Mentorin Jenny, habe ich es richtig verstanden?
Jenny? Jenny, ja. Sie war meine Chefin. Also, sie war meine Chefin bei Streetlife.
Wie ist ihr Nachname?
Und jetzt ist sie meine Managerin.
Ah ja, wie ist ihr Nachname?
Hanif.
Ah ja, ja, kenne ich.
Okay, ja.
Also vom Namen auf jeden Fall, ja.
Jenny Hanif und Niklas Fischer machen jetzt mein Management zusammen. Und sie ist aber, sie ist der Grund, warum ich überhaupt Interviews mache. Also, Loki.
War auch bei 16 Bars, ne?
Sie hatte einen Artist, der hieß Marvin Game, war bei ihr. Das war so immer ready, war so ein Kollektiv. Und die haben zusammengearbeitet. Und damals gab es einen Artist, weil du musst dir vorstellen, diese Recherche, die ich ja mittlerweile halt gezielt bei Interviews mache oder damals gemacht habe, jetzt mache ich ja viel mehr, jetzt mache ich auch Labelarbeit und sowas. Aber zu der Zeit, ich habe auch so einfach recherchiert. Jetzt auch immer noch. Also so nicht mehr so krass wie früher, aber ich wusste alles über jeden Artist, wo mich die Musik gecatcht hat, was auch geisteskrank ist.
Gehörte Marvin Game dazu?
Nein. Und weil da war ich noch nicht into Deutschrap.
Ja, deswegen habe ich
gefragt. Muss ich auch fairerweise sagen. So, nichts gegen ihn oder die Musik, die er gemacht hat. Das hatte auch nichts mit ihm zu tun, sondern es ist einfach so, Deutschrap generell war noch nicht so präsent für mich wie Ami-Rap, UK-Rap. So. Und das war irgendwie noch nicht so, das war noch nicht so ganz bei mir. Ne? Und dann hieß es Lil Yadis in Berlin, da war er noch total am Anfang. Und ich weiß noch, der hatte Lil Boat rausgebracht und da war so ein ganz, ganz weirder Sound drauf. Es hieß Minnesota. Und es ist ja so, and it gets cold like Minnesota, cold like Minnesota. Und für alle anderen waren so, oh, das ist Schrott-Rap, was hat das mit Rap zu tun? So ein Junge mit roten Braids und so Perlen dran und so ein goofy Dude mit so einer goofy Stimme. Aber ich fand den irgendwie mega interessant und ich dachte so, Alter, was ist das für ein weirder Sound aus Atlanta? Aus Atlanta kam ein ganz anderer Sound, als was er gemacht hat. Er war so weird as fuck, so, ne? Und ich dachte mir so, oh Mann, den verfolge ich eigentlich echt lange und ich finde den witzig und speziell und ich liebe so Charakter, so. Das ist so mit der Musik zusammen so das, was mich am meisten interessiert, so, ne? Weirdly enough, es gibt Leute, die machen übelst interessante Musik, sind aber voll langweilig. Und es gibt Leute, die sind voll interessant, aber machen kack Musik. Also, so, ne? Aber bei ihm war es so, also, andere Leute würden sagen, es ist schlechte Musik, weil man hat Bubblegum-Rap und bla, damals genannt, ähnlich wie bei Soulja Boy. Aber trotzdem, Soulja Boy war immer noch Soulja Boy. So. Und hat super viel revolutioniert durch seinen Sound und seinen Style und wie er sich benommen hat und dass er auf YouTube hochgeladen hat und so. Weißt du, auch wenn manche Charakter jetzt nicht auf Anhieb die sind, wo du denkst so, ja, das ist jetzt der Michael Jackson der Generation, trotzdem haben die so ihren in der Kultur eine Relevanz und haben was Spezielles gemacht oder sind was Besonderes, so, ne? Und ich dachte so, boah, Lil Yachty feier ich, oh, Lil Boat, sein Producer damals, Burberry Perry, fand ich einfach cool, so, die, was ist das für eine Mischung aus weirden Kids, so, ne? Und sie hat mir dann erzählt, er ist Straight Edge, damals gewesen, jetzt nicht mehr, weil
kein Alkohol,
kein Weed, gar nichts, so, und, er macht deswegen nicht die Hotbox, weil damals gab es Hotbox bei 16 Bars und Hotbox sind auch voll viele internationale Artists reingegangen, weil Marvin kann auch sehr gut Englisch, ist auch sehr affin in der Szene und ist auch ein sehr, sehr guter Interviewer, muss man sagen. Aber auch cooler Artist. Mhm. Ne, aber zu dem Zeitpunkt war das nicht meine Musik jetzt so, ne? Aber trotzdem, der hat so mit den gefreestyled, gevibed, gekifft, gechillt so, ne?
Also im Auto gekifft,
im Auto
Hotbox.
Gekifft, genau, genau so. Und die wollten den halt vor die Kamera kriegen, hatten aber kurz vorher, also war Vis-a-vis nicht mehr da und die Frau, die bei denen die Ami-Rap-Interviews gemacht hatte, war irgendwie nach Amerika verschollen. Keine Ahnung, es war eine ganz weirde Situation bei 16 Bars auf jeden Fall. Und sie hat mich kontaktiert und meinte so, ey Steph, du weißt doch eh alles über diese Leute, du kannst perfekt die Sprache, machst, also das wäre so dein Moment, weil wir hatten eh schon mal darüber geredet, dass Leute gesagt haben, hey, du kommst super gut mit den Artists klar, was ich wusste, weil ich sie konzertmäßig betreut habe, so, ich habe halt geguckt, dass denen gut geht, mit denen geredet und so weiter, so, ich habe halt irgendwie so ein Gefühl für so Menschen gehabt und für diese Kultur auch einfach, ne, so, also und dann.
Und hast sie immer noch, würdest du sagen?
Ich habe sie immer noch und weirdly enough, ich liebe diese Kultur immer noch genauso wie davor. Also manche Movements checke ich nicht mehr. Also denke ich mir so, ah, okay, nicht so meine Wave, aber es gab noch nie einen Moment, wo ich nicht genauso wie ich hier sitze und denke so, boah, krass, was ist das für ein Album? Oder mir denke so, boah, Doechii, geil, Mann, feier ich. Wow, was für ein Sound, was für eine Präsenz. So Full Package, krass für TDE. So, ne, also so. Es brennt immer noch in mir und ich frage mich, ob das irgendwann weggeht. Ich glaube nicht, aber ich frage mich, ob das irgendwann, wenn ich so Familie gründe und andere Shit mache, so, ob das irgendwann weggeht. Aber jetzt nach wie vor, wenn ein neuer Artist kommt, ein neuer Sound kommt und diese Person mich catcht, ich bin verrückt. Ich sitze dann da, ich recherchiere über die einfach so, obwohl kein Interview ansteht, gar nichts. Also ich habe einfach Bock darauf. So. Ich will wissen, wieso ist dieser Mensch so? Warum ist dieser Sound so? Ah, okay, du hast in Tampa gelebt, deswegen hast du den und den Einfluss. Oder oh, du kommst aus Florida, deswegen benutzt du Wörter wie JIT. Und so, obwohl du in New York, auf einmal New York-Type Beats hast, so East Coast Beats hast, so, es ist so total krank, wie sehr mich das interessiert. Aber so, und so war es bei einem Lil Yachty auch schon. Ich wusste alles über den. Dann waren die bei von 16 Bars so, ja, schick mal so ein Probeinterview. Dann habe ich einen Homie von mir, von The Swag Jam, der Native Speaker auf Englisch, also Englisch gesprochen hat. So ein Probeinterview gemacht zu Hause, den geschickt, da waren sie, ja, komm ins Office, wir machen die Vorbereitung, weil die haben so gearbeitet, dass die die Sachen vorbereitet haben und dann die Leute es einfach nur
vorgelesen
haben. Und ich bin da hingekommen, habe meine zwei Pages, ich habe 20 Fragen an Lil Yachty in seinen Anfängen, 20 Fragen, ist eigentlich auch verrückt, ne, aber ich habe 20 Fragen an den und bla, und die waren so, okay, krass, dann hat der damalige Chef, der ist super Ami-Rap-Nerd, hat sich die Fragen durchgelesen, war so, okay, so solid, ja, müssen wir nichts dazu machen. Alles klar, gehen wir zum Interview. Wir sollten im Yam ihn interviewen, seine Show war im Yam. Nicht der beste Ort für eine Show, weil die Anlage nicht so geil ist, muss ich sagen, aber egal, jeder fängt irgendwo an, schaut dort ans Yam, also ist ja für was anderes total beliebt, so, ne, ja. Aber und dann sagen die auf einmal so, ja, nee, ihr macht's nicht im Backstage, er will nicht in den Backstage, ihr macht's im Tourbus. Und ich dachte mir so, ah, fuck, aus der Konzertzeit, ich musste, Tourbus ist einfach ass, bruh, es stinkt und oh, kein Platz und oh Mann, Alter, im Tourbus dunkel, ah, oh, come on, so, ne, ich war schon so discouraged und ich dachte so, Gott, okay, scheiße, so, jetzt mein erstes Interview in einem fucking Tourbus mit einem Artist, den ich voll feiere, in dem ich eine große Zukunft sehe. Und wir gehen da rein, die bauen auf, Katastrophe, Mann, wir hatten viel weniger Platz als diese. Es war wirklich echt hart, aber das war ja nicht meine Aufgabe. So, die haben irgendwie das Setting gemacht. Es ist optisch kein schönes Interview. Wirklich, ich sag jetzt lieber nicht erst, aber okay. Du weißt, was ich meine. So, ist optisch nicht so ein schönes Interview. Und wir kommen rein und ich werde es nie vergessen. Er war damals 19, glaube ich. Er kam runter und hat mich so gesehen. Und ich habe ihn angeguckt und ich war so, hi. Und er ist einfach, das war so ein Doppeldecker-Tourbus und er ist einfach wieder die Treppen hochgerannt, ohne zu sprechen, er ist einfach weggerannt. Und ich dachte so, hä? Und dann hat es so richtig Klick gemacht bei mir. Oh, ist einfach ein Teenager-Junge, stimmt. Das ist wahrscheinlich für den alles mega weird. Und ab da habe ich Artis E einfach immer behandelt, als wäre das einfach der Bre von nebenan. So, es gibt für niemanden, verändere ich mich oder bin anders oder, weißt du, was ich meine? Es ist so, oh, you're just a person. And you're just in a weird space in life. Also sorry, ich rede jetzt gerade viel Englisch. Aber so, da hat es so bei mir so, okay, das ist einfach ein Teenager-Junge, der gerade ein richtig weirdes Leben hat. Das schaffe ich mit links. Ja? Easy. Und ich hatte einen Slot von 15 Minuten. Wir haben 45 Minuten Interview gemacht, weil ich aufhören wollte, mit mir zu reden. Und habe danach noch zwei Freestyles gemacht. katastrophal schlecht waren.
Aber hast du gesagt, Freestyle bitte? Ich habe das Interview nicht
gesehen. Ich habe es einfach zu ihm gesagt. Glaubst du das? Weißt du, wie sehr Artists das hassen und wie sehr die das nicht machen wollen?
Oh.
Ich habe den einfach irgendwie...
Ups, was ist hier denn passiert? Irgendwie liest mir gerade...
Siri
liest mir gerade meine Notizen auf zweifache Geschwindigkeit vor.
Krass, aber ist auch interessant, so Technical Difficulties spielen so eine große Rolle, aber ja, das war so voll krass. Und du kannst ja nicht das Interview beenden, wenn der Artist weiter sprechen möchte. Also es geht sehr, sehr schwer.
So, ich müsste dann jetzt auch mal
langsam... Ja, du als Interviewer, aber die PR-Leute trauen sich das nicht. Wenn die merken, der hat Bock zu reden, die sind einfach okay, scheiße, so, ne, die stehen dann so da und machen dann so irgendwelche Bewegungen mit so, hey, so Slot, aber ich bin da eiskalt, Mann, ich scheiß da schon echt hart drauf, ich hab einfach das komplett und bis heute geht dieses Interview noch viral, Ausschnitte davon, bis fucking heute, er sagt, bis heute zu mir sagt er, my most famous interview.
Okay, krass.
Weil er baggert mich im Interview richtig cringe an, so, nee, ernsthaft. Und ich gebe ihm halt Abcheck. Ich bin 25, er ist ein 19-jähriger Junge. So, ich hatte damals eine Beziehung. Ich war so richtig so eiskalt. Ich habe ihn so richtig gesunnt vor Kamera. Und es ist, dass es wurde übersetzt ins Französische, Spanisch. Also es ist immer wieder aus dem Nichts, geht ploppt das Ding auf und geht viral. Und witzigerweise bin ich bis heute mit ihm befreundet. Off of that.
Wie würdest du Freundschaft da definieren? Weil du sagst es ja auch mit anderen. Also ihr habt dann... Nummern ausgetauscht und schreibt dann hin und wieder mal oder ist, wie ist das?
Also, ich glaube, man müsste es so definieren wie einen Freund, der weit weg ist, den man nicht oft sieht. Und wenn man spricht, ist es so wie davor immer. Und der hat halt einfach über, ich glaube, Instagram so mir geschrieben und mit mir geredet. Und ich glaube, wenn du als Artist merkst, dass jemand sich voll krass mit dir auseinandergesetzt hat mit deiner Musik und du merkst, diese Person hat selber Taste, weil ich dann bin so, ey, hast du das schon gehört? Und er sagt so, ja, Mann, krass. Oder das, oh nee, das ist eine Katastrophe, wie kannst du das feiern? Also irgendwie, dadurch, dass es auch so ein essentieller Moment seines Lebens war, weil da ging es bei ihm los, glaube ich, hat sich so ein Bond einfach erstellt. Über Jahre hinweg und immer, wenn er in Deutschland ist, schreibt er so, hey, ich komme nach Deutschland, lass treffen, lass chillen. Und wir setzen uns immer zusammen und es ist so Kaffeeklatsch-mäßig und kurz so, wie läuft's bei dir im Leben, bist du glücklich? Und ich sehe halt so ganz krasse Sprünge bei ihm in seiner Persönlichkeit, wie er sich entwickelt. Er ist ja noch nach wie vor eigentlich sehr jung. Und wie sich sein Sound entwickelt. Ich weiß noch, der hatte so ein Album gemacht, das heißt Let's Start Here. Und es war so ein Psychedelic-Album, das so total abgespaced, ganz anders, als was er sonst macht, ne? Und er war in Berlin, er meinte so, Bro, ich muss dir was zeigen, komm mal vorbei, so, ne? Und da bin ich hingegangen. Das ist auch einer der wenigen Artists, wo ich mich wirklich ins Hotel gehe und weiß, es ist alles okay und mit denen so chille. Sonst mache ich das sehr ungern. Aber ich kenne den so lange, man, seit er ein Baby ist eigentlich, so low-key. Und das ist so eine ganz andere Art von Verhältnis. Er meinte so, setz dich hin, ich zeig dir jetzt was. Hat so eine Louis Vuitton Speakerbox, was ich auch vorher nie gesehen habe, aber okay. Macht Licht aus und sagt, hör einfach zu. Ich dachte so, weird, okay, alles klar. Und er spielt dieses Album, macht das Licht an und sagt so, guck mich an. Und ich war nur so, bruh. Und er war so, yeah. Ich so, das ist intense. Er so, yeah. Ich so, play it again. Also, okay, nochmal von vorne das Album gespielt und habe mich angeguckt. Ich meinte so, that's your greatest piece of work. So. Und ich meinte, are you scared? Und war so, yeah. Und ich so, yeah, I get it. Weil es war so anders von allem, was er vorher gemacht hat. Ich meine, er hat so Strip-Club-Sound gemacht teilweise. Weißt du, was ich meine? Und auf einmal macht ein psychedelic artsy Album, was total gut angekommen ist. Die Leute lieben es. Es ist so ein ganz besonderes Projekt und hat ihn nochmal als Artist in ein anderes Licht gerückt, ne?
Ist auch auf vielen besten Listen. Also deswegen habe ich es gehört.
Magst du's?
Ich finde es ganz geil. Also gerade so der Anfang für meine Playlisten sind die Songs oftmals zu lang, weil die dann irgendwie so 7-Minuten-Dinger packe ich mir nicht in die Playlist, weil ich denke, ich glaube,
da springen die Leute ab auch, ja.
Oh, aber es erinnert mich halt gerade der Start so an Pink Floyd und so auch und feiere ich. Und war auch sehr überrascht, weil ich habe ihn lange nicht verfolgt und weil ich halt nicht so viel Zeit habe, ist das manchmal der Punkt, okay, ja, ist vorbei. Was ist auf den besten Listen? ziehe ich mir mal rein. Und genau, da war ich auch auf jeden Fall überrascht. Aber ja, doch mit James Blake ein Album. Oder
ja,
so,
aber das
oder?
War irgendwie nichts, Mann. Keine Ahnung.
Habe ich auch nicht so gefallen, aber fand ich auch interessant, dass die beiden so zusammenarbeiten.
Ich glaube, weil er ein krasser Writer ist, was man auch nicht denkt. Also er ist wirklich ein sehr talentierter Writer. So, also ein super Autor einfach so. Aber das denkt man halt bei dem nicht. Aber der hat echt schon viele gute Songs geschrieben. Er hat auch viel für Drake geschrieben so. Er hat auch viel für City Girls geschrieben so, ne? Also er rappt, also er schreibt für die, also wie witzig ist das? So, ne? So Lil Yachty so, hey, bad bitch, so, weißt du, es ist so, wow, wie facettenreich kann ein Artist sein? Und ich glaube, er war einfach genervt, weil er nie als Artist wahrgenommen wurde. Was ja auch aus diesem Bubblegum-Rap-Ding her so hergeleitet wurde. Aber ich muss sagen, als ich dieses Album gehört habe und als ich mit ihm darüber gesprochen habe und auch diese High-Pitch-Voice, die er da für sich entdeckt hat, der war schon so, also der hat, na klar, so, also auch das Label, jeder hat Angst, wie wird die Welt reagieren? Und dann wurde ein Song geleakt, der hieß Poland. I took the walk to Poland. Und alle waren so, was ist das? Und ich war so, Alter, du fängst jetzt an mit dem Rollout. Er so, nah, it's a leak, fuck. Und die Leute haben es geliebt. Jetzt spielt es ja bei jedem Festival und in Polen spielt es ja hoch und runter. Und in Polen hat er das 10-mal in seinem Set gespielt. Shoutout an Poland. So. Aber so, weißt du, was ich meine? Eigentlich ein Leak. Und dann haben die verstanden, okay, die Leute haben Bock drauf. Und dann kam auch so die dann relativ schnell das Album raus. So, ne? Aber das ist so ein, für mich und für ihn ein sehr krasser Moment. Ich habe verstanden, ich bin gut im Interviewen und recherchieren und im journalistischen Arbeiten, was ich ja nie gelernt habe. Und er hat so, okay, das war so sein bekanntestes Interview, wo er ein bisschen Blamage ist, TBH, aber ja, das hat so sehr verbunden.
Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr dem Thema Takt Podcast folgt und auch die nächste Folge mit Steph Karl hört. Darin geht es um ihr schlimmstes Interview, um ihren Abschied von 16 Bars, um ihr kommendes Label und viele Tipps für KünstlerInnen. Mein Name ist Tobias Wilinski, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.